Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Der aktuelle Lockdown in Deutschland gilt noch bis zum 14. Februar, 3 Wochen noch. Die Infektionszahlen sinken, wenn auch eher langsam. Ist das schon die Zeit, um über Lockerungen zu sprechen? Wir berichten über den Stand der Diskussion, wie auch über den Streit zwischen der EU und dem Pharmakonzern AstraZeneca über schleppende Impfstofflieferungen. Nach den Demonstrationen gestern in Russland hat sich der Kreml jetzt geäußert. Auch das wird Thema sein in dieser halben Stunde. Der US-Musiker Neil Diamond wird heute 80. Wir gratulieren mit einem Porträt. Und im Sport blicken wir auf das Duell der Gegensätze. Schalke gegen Bayern, das ist nicht nur Rot gegen Blau, sondern auch Letzter gegen Erster. Ich bin Tobias Ullmeier. Hallo, guten Abend. Einfach Desinfektionsmittel spritzen. Das war die Empfehlung von Ex-US-Präsident Trump im April, um die Menschen mit Covid-19 zu heilen. Er selbst war dann, als er im Oktober an Corona erkrankt war, mit einem Antikörper-Cocktail behandelt worden. Erfolgreich behandelt worden. Jetzt kauft die Bundesregierung 200.000 Dosen dieses Präparats, während hierzulande über Lockerungen oder auch Verlängerungen der Schutzmaßnahmen diskutiert wird. Theo Gehrs aus Berlin.
In der Öffnungsdiskussion schlägt das Pendel wieder in die andere Richtung. Überwogen gestern die Rufe nach einer Perspektive für eine Lockerung ab Mitte Februar, melden sich heute die Mahner zu Wort. Es sind gleich 5 Ministerpräsidenten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Öffnungsdiskussion falsch, sagt der frisch gewählte CDU-Vorsitzende Armin Laschet aus NRW. Markus Söder aus Bayern warnt zudem vor der Virusmutante aus Großbritannien. Noch immer seien die Zahlen zu hoch. Wer vorzeitig lockere, riskiere einen Jojo-Effekt, so Söder in der Bild am Sonntag. So sehen es in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung auch Bodo Ramelow aus Thüringen, Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz und aus Niedersachsen Stefan Weil. Er möchte noch nicht einmal punktuelle Lockerungen ausprobieren. Solange es Rückschläge bei der Impfstoffversorgung gebe, sei es unseriös, über Öffnungen zu reden. Stimmen wie die des Virologen Klaus Stöhr gehen da fast unter. Stöhr fordert wegen der sinkenden Neuinfektionen bereits jetzt über die Öffnung von Kitas und Grundschulen zu reden. Vor einem Jahr wurde das Virus erstmals in Deutschland nachgewiesen. Darauf angesprochen fallen FDP-Chef Christian Lindner dazu im Deutschlandfunk vor allem zahlreiche Fälle von Regierungsversagen ein.
Da mache ich den Vorwurf, weil ein Jahr später haben wir an vielen Stellen, ich denke an das Impfen, an den Schutz der Alten- und Pflegeheime, an innovative Maßnahmen, um Öffnung und Gesundheitsschutz zu vereinbaren, ein Jahr später haben wir eben noch keine wesentlichen Fortschritte im Management der Pandemie gemacht. Und da sehe ich politische Versäumnisse bis zum heutigen Tage.
Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn räumt Fehler ein, vor allem im vergangenen Herbst. Wir hatten alle zusammen das trügerische Gefühl, dass wir das Virus gut im Griff hätten. Die Wucht, mit der Corona zurückkommen könnte, ahnten wir, wollten es aber in großer Mehrheit so nicht wahrhaben, sagt Spahn der Bild am Sonntag. Bund und Länder hätten schon im Oktober bei geringeren Infektionen härtere Maßnahmen ergreifen müssen. Damals hatten sich etliche Ministerpräsidenten gegen einen härteren Kurs gewehrt. Die Zaghaftigkeit zu Beginn des zweiten Lockdowns, vor allem aber dessen scheibchenweise Verlängerung bis heute, kritisiert auch Christian Lindner im Deutschlandfunk-Interview der Woche.
Ich sehe auch Schwächen in der Kommunikation der Regierung. Es gibt einen November-Wellenbrecher. Dann wird das verlängert über Weihnachten und dann heißt es, doch noch bis Ende Januar. Jetzt sind wir beim 15. Februar. Das heißt, der Erwartung der Bevölkerung wird hier nicht sorgfältig umgegangen.
Gemeint ist damit ausdrücklich auch der Auftritt der Kanzlerin am vergangenen Donnerstag. Und so warnt der FDP-Vorsitzende.
Bei ihrem Auftritt in der Bundespressekonferenz sprach Frau Merkel ja von Normalisierung am Ende des Sommers. Wenn man allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht haben will, sprich 21. September. Und ich glaube, dass diese Perspektivlosigkeit, über so viele Monate noch mit Einschränkungen umgehen zu müssen, dass das die Bereitschaft und die Einsichtnahme in Maßnahmen reduziert.
Perspektiven aufzuzeigen, und seien sie derzeit auch eher klein, darum bemüht sich auch Gesundheitsminister Jens Spahn. Der Bund hat ein neues Corona-Medikament auf Antikörperbasis gekauft für 400 Millionen Euro, was bedeutet, jede der 200.000 Dosen hat 2.000 Euro gekostet. Ab nächster Woche soll es in Unikliniken zum Einsatz kommen und einen schweren Krankheitsverlauf verhindern.
Bleibt zu hoffen, dass das Medikament auch gegen die Corona-Mutante B117 wirksam ist. Die scheint sich nämlich immer weiter in Deutschland zu verbreiten. Nun ist ein ganzes Krankenhaus in Berlin deshalb in Quarantäne. Matthias Bartsch aus der Hauptstadt.
Vor dem Vivantes-Humboldt-Klinikum im Bezirk Reinickendorf stehen Wachleute. Rein darf nur noch das Personal. Neue Patienten werden nicht aufgenommen. Überraschte und besorgte Angehörige stehen ratlos vor dem Haupteingang, wie Philipp Sreslow.
Also viele ist es ja auch eine total psychische Belastung. Normalerweise kann man ja seine Angehörigen noch durch seine Präsenz, ein paar liebe Worte, eine Berührung, eine Hand halten, irgendwie unterstützen. Und das ist jetzt gerade gar nicht mehr möglich. Und es ist ja totale Isolation, ne?
Die Quarantäne bedeutet für das Krankenhaus, die Rettungsstelle ist dicht und ambulante Eingriffe sind erstmal nicht mehr möglich. Angeordnet hat das der zuständige Amtsarzt Patrick Larscheid nach Rücksprache mit dem Robert-Koch-Institut.
Wir sind uns der weitreichenden Einschränkungen im Norden der Stadt durchaus bewusst und haben diesen Schritt deshalb gehen müssen, weil wir im Moment keinen sicheren Überblick über das Ausmaß dieses Ausbruchs haben.
20 Fälle mit der neuen Corona-Mutation B117 sind bis zum Samstagnachmittag festgestellt worden. 14 Patienten und 6 Mitarbeiter sind betroffen. Jetzt sollen alle 400 Patienten und 1500 Mitarbeiter auf Corona und die Mutante getestet werden, sagt Johannes Dankert von der Geschäftsführung der Vivantes-Kliniken in Berlin. Für das Personal gelten jetzt strenge Auflagen.
Die Mitarbeiter befinden sich in sogenannter angeordneter Pendelquarantäne durch den Amtsarzt. Das heißt, sie dürfen zwar zu ihrem Arbeitsplatz und nach Hause, sich sonst aber nicht in der Umgebung frei bewegen.
Das Vivantes-Klinikum im Bezirk Reinickendorf testet seit Anfang des Jahres auf die Coronavirus-Mutante, ebenso wie die Charité. In vielen anderen Berliner Krankenhäusern wird das noch nicht gemacht. Jetzt wird klar, wie wichtig dieses Screening ist.
Es macht einem Sorge, dass wir auf Basis der Schutzmaßnahmen, die auch der Amtsarzt gesagt hat, völlig ausreichend und hervorragend waren, wie dann trotzdem diese punktuellen Infektionsgeschehen hatten. Das zeichnet aber wohl diese Mutante aus und deswegen müssen wir besonders vorsichtig sein und auch die Vorsichtsmaßnahmen im ganzen Klinikum durchführen, damit wir ein weiteres Infektionsgeschehen in der Region möglichst effektiv bekämpfen.
Das Humboldt-Klinikum steht erstmal 14 Tage unter Quarantäne. Täglich soll die Situation neu bewertet werden. Die Sorge ist jetzt groß, dass die Mutante B117 nicht mehr kontrollierbar sein könnte. In Berlin und auch in ganz Deutschland.
Irgendwie, auch wenn die Regierung weiter beschwichtigt, es klappt nicht so richtig mit den Impfungen bei uns. BioNTech, Pfizer können nicht wie zugesagt liefern, AstraZeneca auch nicht. Und das will sich die Europäische Union als Kunde und Vertragspartner nicht bieten lassen. Ralf Siener aus Brüssel.
AstraZeneca ist ein britisch-schwedischer Konzern. Und er ist wütend auf diesen Konzern. Der Europapolitiker Peter Liese, gesundheitspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im EU-Parlament und Corona-Experte.
Die Information, die ich aus dem Unternehmen selber habe, ist, dass man für Großbritannien wie geplant weiterliefert und bei der Europäischen Union kürzt.
Nach Lieses Einschätzung ist das eine gezielte Benachteiligung der Europäischen Union durch den britisch-schwedischen Konzern. Der Europapolitiker aus Ostwestfalen, der sich auch gern als den Karl Lauterbach von Brüssel bezeichnet, hält die Begründung von AstraZeneca für den EU-Lieferengpass für fadenscheinig und vorgeschoben.
Angeblich wegen unterschiedlicher Lieferketten. Aber das Argument zieht natürlich überhaupt nicht. Es ist gar kein Problem, den Impfstoff von Großbritannien auf den Kontinent zu bringen.
Gegenüber dem ARD-Studio Brüssel warnt Europapolitiker Liese, wenn die Firma ihre vertraglichen Zusagen gegenüber Brüssel nicht einhalte, dann
kriegt sie den größten Ärger mit der EU.
Die EU-Kommission kann juristisch gegen Konzerne vorgehen, die ihre vertraglich zugesagten Impfstoff-Quartalslieferungen nicht einhalten. AstraZeneca will bis März nur 31 der 80 Millionen vertraglich zugesagten Impfdosen an die EU liefern. Irland hat deshalb seine geplanten Massenimpfungen bereits abgesagt. Italien erwägt sogar eine Klage gegen AstraZeneca. Zu kämpfen hat der Konzern nach eigenen Angaben mit Produktionsschwierigkeiten, und zwar an einem seiner EU-Standorte. Dabei handelt es sich offenbar um die belgische Niederlassung des französischen AstraZeneca-Vertragspartners Novasep, einem Weltmarktführer bei der Herstellung von Impfstoffwirkstoffen und biopharmazeutischen Produkten. Die belgische Novasep-Niederlassung südlich von Brüssel ist spezialisiert auf biopharmazeutische Produkte für die Immuntherapie und Gentherapie. um möglichst schnell und möglichst viel AstraZeneca-Impfstoff zu produzieren, nämlich die sogenannten viralen Vektoren, hatte der Novasep-Konzern extra ganze Produktionsbereiche in Belgien umgestellt und Rohstoffe reserviert. Man freue sich darauf, eine der größten Herausforderungen dieses Jahrzehnts zu meistern, hatte Novasep-CEO Michel Spagnol vor einem halben Jahr erklärt. Mit der Zulassung des AstraZeneca-Impfstoffs durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wird noch in dieser Woche gerechnet. Doch bisher liegen laut der britischen Gesundheitsbehörde keine belastbaren Daten darüber vor, wie effizient der Impfstoff über 55-Jährige vor dem Coronavirus schützt und welche Nebenwirkungen auftreten. Unklar ist auch, ob und inwieweit der sogenannte Vektorimpfstoff von AstraZeneca vor den mutierten Coronaviren schützt.
Und noch eine Unwägbarkeit, noch eine Sorge im Zusammenhang mit den Impfungen. Die Bundesregierung befürchtet offenbar Störungen, Spionage, Sabotage bei ihrer Kampagne. Birte Sönnigsen.
Forschungseinrichtungen, Produktionsanlagen für Impfstoffe und Zulassungsstellen könnten Ziele für Spionage und Sabotage werden. Davon geht das Bundesinnenministerium aus. Die Gefahr von Cyberangriffen müsse als hoch eingestuft werden. Die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Grünen. Schon jetzt habe es mehrere Angriffe bei deutschen Impfstoffherstellern gegeben. Im Dezember zum Beispiel hatten unbekannte Hacker bei einem Angriff auf die Europäische Arzneimittelagentur Dokumente über den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech erbeutet. Die Regierung warnt dem Bericht zufolge vor Spionage durch fremde Nachrichtendienste, aber auch vor möglichen Aktionen durch Verschwörungsideologen. Die grüne Innenpolitikerin Irene Mialic sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, der Sturm auf das US-Kapitol habe gezeigt, wie schnell absurde Verschwörungserzählungen in Gewalt umschlagen können. Für den grünen Politiker Konstantin von Notz ist der Cyberangriff auf die Europäische Arzneimittelbehörde eine Warnung, dass die Gefahr von Spionage und Sabotage durch ausländische Nachrichtendienste sehr real ist.
Verlassen wir den Corona-Komplex für einen Moment. In ganz Russland sind am gestrigen Samstag Zehntausende auf die Straße gegangen, um für die Freilassung von Kreml-Kritiker Alexei Nawalny zu demonstrieren. 3.500 Menschen sind dabei festgenommen worden und der Kreml, der hat sich zunächst weggeduckt, geschwiegen. Heute Nachmittag aber dann doch eine Reaktion. Man redet die Proteste klein. Aus Moskau, Christina Nagel.
Zehntausende, die lautstark Nawalnys Freilassung fordern, die den russischen Präsidenten einen Dieb nennen, von Wladiwostok bis Kaliningrad. Und das trotz massiven Drucks seitens der Behörden, trotz großer Polizeiaufgebote, trotz Corona. Das Team des Kreml-Kritikers wertet die Proteste, die am Samstag in über 100 russischen Städten stattfanden, klar als Erfolg. Es sei eine so wörtlich grandiose gesamtrussische Aktion gewesen. Tatsächlich demonstrierten mehr Menschen, als viele politische Beobachter erwartet hatten. Von großen landesweiten Protesten kann aus Sicht von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow aber trotzdem keine Rede sein. Es werden jetzt viele sagen, dass an den gesetzwidrigen Aktionen viele Leute teilgenommen haben, es waren aber wenige. Erklärt Peskow in der Sendung Moskau Kreml Putin. Er mahnt an, das Wort viele ins richtige Verhältnis zu setzen. Viele Leute stimmen für Putin und viele Leute haben für die Verfassungsänderungen gestimmt. Wenn Sie solche Zahlen zum Vergleich heranziehen, dann werden Sie sehen, wie wenig es von diesen Leuten gibt, obwohl das auch russische Bürger sind. Er respektiere andere Meinungen, sei aber kategorisch gegen gesetzwidrige Aktionen. Denn da kann es keine andere Einschätzung geben, das ist ein Gesetzesverstoß. Entsprechend hart das Vorgehen der Behörden. Nach Angaben des unabhängigen Bürgerrechtsportals OVD Info sind im Zusammenhang mit den gestrigen Protesten inzwischen über 3.500 Menschen festgenommen worden. Das zum Teil brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte hat international scharfe Kritik hervorgerufen. Die russischen Behörden werfen ihrerseits Demonstranten vor, Polizisten angegriffen zu haben. Erste Urteile sind bereits heute gefallen, es wurden Geldstrafen verhängt, in einigen Fällen wurde aber auch ein mehrtägiger Arrest angeordnet. Dass weiter Druck gemacht werden wird, davon geht auch der Politologe Maxim Schewtschenko aus, der früher im Menschenrechtsrat des Präsidenten saß. Es sei weniger die Demonstration in Moskau, die dem Kreml Sorgen bereite, meint er im Internetsender Dosht. Sondern das, was in Wladiwostok, Chabarowsk, Ulan-Ude, Jakutsk, Novosibirsk und Krasnojarsk passiert. Die Regionen haben eine politische Aktivität gezeigt wie nie zuvor.
Es gehe auch um die Unzufriedenheit mit dem politischen System an sich, um das soziale Ungleichgewicht. Und das weiß man im Kreml nur zu gut, könnte sich negativ auswirken auf das Ergebnis der Parlamentswahl im Herbst.
In Portugal werden heute Präsidentschaftswahlen durchgeführt, trotz Lockdown, trotz massiver Corona-Vorsichtsmaßnahmen. Reinhard Spiegelhauer.
Vor zahlreichen Wahllokalen bildeten sich zum Teil lange Schlangen. Portugiesische Medien berichteten, die Menschen seien sehr diszipliniert, die Wartezeiten hielten sich in Grenzen. Erwartet wird, dass der konservative Amtsinhaber Marcelo Rebelo de Sousa wiedergewählt wird. In Umfragen kam er seit Monaten auf mehr als 60%. Allenfalls eine niedrige Wahlbeteiligung könnte ihn in eine Stichwahl zwingen, so Beobachter. Mit Spannung erwartet wird das Abschneiden des Rechtspopulisten André Ventura. Laut Umfragen kann er mit etwa 10% der Stimmen rechnen. Sollte er auf dem zweiten Platz landen und es gar eine Stichwahl geben, so wäre das ein spektakulärer Erfolg für die Rechtspopulisten der jungen Partei Chega. Die Wahllokale auf dem Festland schließen um 20 Uhr deutscher Zeit. Auf den Azoren sind sie eine Stunde länger geöffnet. Echte Hochrechnungen gibt es nicht, lediglich Auszählungszwischenstände werden bekannt gegeben. Das Wahlergebnis wird für den späten Abend erwartet.
Was hat der neue US-Präsident Biden nicht schon alles auf den Weg gebracht in den wenigen Tagen seiner Amtszeit? Die Rückkehr in die WHO und zum Pariser Klimaabkommen, dem Baustopp für die Mauer zu Mexiko. Er geht mit dem Sekundenkleber durch den Porzellanladen, in dem zuvor ein Elefant gewütet hatte. Jetzt lässt Biden das unter der Trump-Administration geschlossene Abkommen mit den radikal-islamischen Taliban in Afghanistan überprüfen. Das besagte, stark verkürzt, Truppenabzug gegen Sicherheitsgarantien. Bernd Muschborowska.
Gemischte Reaktionen in Kabul auf die Afghanistan-Politik der neuen US-Regierung. Ein vollständiger Abzug der US-Truppen wäre kein Problem für die Afghanen, meint Abdul Ahmad Ahmadi, ein junger Einwohner der afghanischen Hauptstadt. Doch die USA und die internationale Staatengemeinschaft müssten Afghanistan weiterhin wirtschaftlich unterstützen, sagte Ahmadi zu einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters. Andernfalls komme das Land nicht aus seiner wirtschaftlichen Krise raus. Ein anderer, Suleiman Vardak, hoffte darauf, dass die USA auch in Zukunft Druck auf die Konfliktparteien in Afghanistan ausüben, auf die Taliban, aber auch auf die Regierung, damit die Friedensgespräche zum Erfolg führen. Ich will nicht, dass sich die Regierung mit all ihren Vorstellungen durchsetzt und auch nicht die Taliban. Beide Seiten müssen dazu gedrängt werden, Frieden zu schließen. Nur unter starkem Druck wird das möglich. Deshalb sollte der neue US-Präsident Biden auf beide Seiten einwirken. Der vollständige Abzug der US-Truppen aus Afghanistan ist offenbar ungewiss und damit der gesamte Friedensprozess. Die neue US-Regierung werde das Abkommen mit den Taliban, das Ende Februar vergangenen Jahres in Doha unterzeichnet wurde, auf den Prüfstand stellen, teilte die Pressestelle des Weißen Hauses in Washington auf ihrer Internetseite mit. Der neue US-Sicherheitsberater Jake Sullivan habe seinen afghanischen Amtskollegen Hamdullah Mohib darüber informiert, hieß es. Mitte Januar, noch unter US-Präsident Donald Trump, war die Zahl der US-Soldatinnen und Soldaten am Hindukusch auf 2500 reduziert worden. Bis April müssten, nach der Vereinbarung von Doha, alle US-Soldaten das Land verlassen. Die Taliban haben deutlich gemacht, dass sie die Einhaltung der Vereinbarung mit den USA erwarten und darauf bestehen, dass alle fremden Truppen abgezogen werden. In den vergangenen Monaten ist jedoch die Gewalt in Afghanistan deutlich angestiegen. In zahlreichen Provinzen gab es Angriffe auf staatliche Einrichtungen und Regierungssoldaten. Nach Angaben der neuen US-Regierung soll überprüft werden, ob sich die Taliban an ihre Verpflichtungen halten. Dazu gehöre unter anderem die klare Distanzierung von Terrororganisationen wie Al-Qaida, eine Reduzierung der Gewalt in Afghanistan und ernsthafte Verhandlungen mit der Regierung in Kabul über eine dauerhafte Friedenslösung. Das anhaltend hohe Gewaltniveau in Afghanistan hat dazu geführt, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Präsenz der ausländischen Truppen gesunken ist.
In China sind 11 nach einer Explosion unter Tage eingeschlossene Bergleute gerettet worden. Ruth Kirchner.
Das chinesische Staatsfernsehen CCTV zeigte, wie die 11 Männer einzeln in Rettungskäfigen ans Tageslicht gebracht wurden. Sie mussten nach der langen Dunkelheit schwarze Augenmasken tragen. Einige Bergleute waren sehr geschwächt und wurden zu den bereitstehenden Krankenwagen getragen. Die meisten seien aber in guter Verfassung, hieß es. Vor zwei Wochen hatte es in der noch im Bau befindlichen Goldmine in Qixia in der ostchinesischen Provinz Shandong eine Explosion gegeben, bei der 22 Bergleute verschüttet wurden. Die Rettungskräfte hatten vor etwa einer Woche Lebenszeichen entdeckt und Kontakt zu einer Gruppe von 11 Männern in über 500 Meter Tiefe aufnehmen können. Einer aus der Gruppe starb jedoch an einer Kopfverletzung. Ein weiterer, jetzt geretteter Bergmann, war einzeln eingeschlossen. In den vergangenen Tagen hatten die Rettungskräfte die Verschütteten über einen zusätzlich gebohrten Schaft mit Frischluft, Nahrungsmitteln und Medikamenten versorgt. Die Rettung der Kumpel erfolgte über einen freigeräumten Belüftungsschacht. Die Suche nach den übrigen 10 Bergleuten laufe weiter auf Hochtouren, hieß es bei CCTV. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Mehrere Bergbaumanager wurden festgenommen, weil sie die Explosion erst mit über einem Tag Verspätung den Behörden gemeldet hatten. Chinas Bergwerke gelten als die gefährlichsten der Welt. Schlechte Sicherheitsvorkehrungen und mangelnde Aufsicht führen immer wieder zu tödlichen Unfällen.
In den späten 60ern, in den 70ern, da war Neil Diamond ein Superstar. Rock, Blues, Pop, Folk, Country, Musical, Weltmusik, sein Repertoire schien unerschöpflich. Und er macht heute noch Musik. Heute feiert Neil Diamond, übrigens sein richtiger Name, kein Künstlername, seinen 80. Geburtstag. Marco Schuler.
Sweet Caroline, einer seiner ersten Superhits, komme ihm quasi schon zu den Ohren raus, verrät Neil Diamond vor ein paar Jahren der britischen BBC.
I've done it a thousand times.
Ich habe den Song tausende Mal gesungen, ich kann nicht mehr, ich lasse dann immer das Publikum singen und das kann es wirklich sehr gut.
And, they do it very well.
Geschrieben hat er Sweet Caroline in einem Hotelzimmer in den 60ern in Memphis. Er habe dabei an die Tochter des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy Caroline gedacht. Neil Diamond wird im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren. Gemeinsam mit Barbara Streisand singt er an der Erasmus Hall High School im Schulchor. Sein Vater hat einen kleinen Laden. Der liebt vor allem jiddische Musik. Im elterlichen Geschäft läuft den ganzen Tag das Radio, erzählt Diamond vor vielen Jahren dem Radiosender NPR. Ich bin dann irgendwie mit Folkmusik in Berührung gekommen. Da war ich 15. Dann habe ich mir eine Gitarre gekauft. Am Anfang habe ich nur Folkmusik gespielt, die man als Jugendlicher eben aus dem Zeltlager kennt, wenn man vor dem Lagerfeuer sitzt. Von da an habe ich mich dann weiterentwickelt.
And it developed from there.
In den frühen 60er Jahren fängt Neil Diamond mit dem Songschreiben an. Anfangs arbeitet er für den Brill Verlag. Er hat ein winziges Büro am Broadway, in das gerade mal ein Schreibtisch und ein Klavier passen. $35 verdient er damals pro Woche. Das entspricht heute ungefähr 230 Euro. Und Diamond liefert einen Hit nach dem anderen ab, zum Beispiel I'm a Believer für die Monkees.
Then I saw her face. Now I'm a believer.
Für Cliff Richard komponiert er Hits wie Just Another Guy und I'll Come Running, für Deep Purple Kentucky Woman. Eigentlich war ich nie gut genug, um ganz passgenau für andere Künstler Songs zu schreiben. Uns wurde einfach gesagt, in 3 Wochen kommt dieser oder jener Künstler zu einer Aufnahmesession ins Studio. Dann musste man sich an deren vorherigen Hit orientieren und was Ähnliches komponieren, quasi eine Art Kopie.
Kind of like a copy of that in a way.
1966 bekommt er einen eigenen Plattenvertrag. Die Hitmaschine Diamond beginnt auf Hochtouren zu laufen. Gerne schiebt man Diamond in die Kuschelrock-Schnulzenecke. Das ist nur ein klein wenig unfair. Sein Live-Album Hot August Night, aufgenommen 1972 im Greek Theater in Los Angeles, ist legendär. 1,5 Jahre hält sich das Album in den US-Charts.
Right.
Heute muss Diamond, der in dritter Ehe verheiratet ist und 4 Kinder hat, kürzer treten. 2018 haben die Ärzte Parkinson bei ihm diagnostiziert. Fast 50 Jahre war Diamond auf Tour. Mehr als 100 Millionen Alben hat er verkauft.
Und damit zum Sport, zu Raphael Späth und zu Schalke 04 im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, wir schauen aber zuerst auf die andere Partie an diesem Bundesliga-Nachmittag zwischen Hoffenheim und Köln. Hoffenheim ist bereits in der 7. Minute durch einen Handelfmeter von André Kramaric in Führung gegangen. Christoph Baumgartner hat gerade auf 2:0 erhöht, so steht es auch nach 35 Minuten. Aber ja, Sie haben es vorhin schon erwähnt, am Nachmittag hat bereits der deutsche Rekordmeister, der FC Bayern München, gespielt gegen Schalke 04. Das Hinspiel, wir erinnern uns, gleichzeitig auch das Auftaktspiel der Bundesliga-Saison, endete mit einem 8:0 für den FC Bayern München. Heute präsentierten sich die Schalker besser, genutzt hat es am Ende aber nichts. Die Münchner gewinnen mit 4:0. Stefan Kausen fasst die Partie zusammen.
Schalke 04 geht doch wieder unter und das nach einem wirklich ansehnlichen Spiel gegen die großen Bayern, die am Ende mit einem Doppelschlag von Thomas Müller per Kopf und David Alaba aus über 30 Metern bei einem Fehler von Fährmann eben das Ergebnis noch hochschraubten. Lange war Schalke gut im Spiel, hatte durch Marc Uth in der 11. Minute sogar die größte Chance, aber Neuer hielt und dann kam Müller mit dem ersten Treffer und Lewandowski zum 2:0 in der 54. Lewandowski jetzt schon 23 Saisontore und Bayern 7 Punkte vor Leipzig.
7 Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz steht momentan Hertha BSC in der Bundesliga-Tabelle. Eigentlich wollten die Berliner in dieser Saison um die internationalen Plätze mitspielen. Nach dem 1:4 gestern gegen Bremen steht die Hertha nach 18 Spielen aber auf Tabellenrang 14. Die Verantwortlichen haben deshalb heute die Reißleine gezogen, berichtet Jakob Rüger.
Der Verein trennt sich mit sofortiger Wirkung von Manager Michael Preetz und Trainer Bruno Labbadia. Das gab Hertha BSC offiziell bekannt. Manager Preetz hat den falsch zusammengestellten und teuersten Kader der Vereinsgeschichte zu verantworten und 13 Trainer in den letzten 11 Jahren verschlissen. Seinen Posten wird bis zum Ende der Saison der bisherige Sportdirektor Arne Friedrich mit übernehmen. Für Trainer Bruno Labbadia ist bereits nach 9 Monaten an der Seitenlinie in Berlin Schluss. Er konnte die sportliche Talfahrt zuletzt nicht aufhalten. Als Nachfolger ist Ex-Hertha-Trainer und Vereinsikone Pal Dardai im Gespräch. Er soll den Verein zum Klassenerhalt führen. Eine offizielle Bestätigung von Hertha BSC steht jedoch noch aus.
Und damit kommen wir zum Wintersport und zum Traditionsabfahrtsrennen in Kitzbühel. Das erste Rennen am Freitag wurde ja von 2 heftigen Stürzen überschattet. Heute stand glücklicherweise der Sport wieder im Fokus. Der Sieger aber der gleiche, Martin Raspe.
Beat Feuz zum 2. Nach Platz 1 in der Abfahrt am Freitag war der Schweizer auch heute nicht zu schlagen und machte sich mit einer überzeugenden Leistung zum Kitzbühel-Doppelsieger. Feuz holte sich die Siegprämie von 81.000 Euro vor dem Franzosen Johann Claret und Matthias Mayer aus Österreich. Sehr stark auch wieder der Auftritt der deutschen Rennläufer. Mit Romet Baumann auf Rang 5 und Andreas Sander als 6. Platzierten rasten 2 deutsche Athleten zu einem Top-Ergebnis. Anders als am Freitag ging beim Rennen heute alles gut. Keine Stürze, keine Verletzungen, keine Sicherheitsdiskussionen.
Und morgen findet dann noch ein Super-G in Kitzbühel statt. Wieder mit guten Chancen für die deutschen Speedfahrer. Gute Chancen haben auch die deutschen Biathletinnen und Biathleten bei der Weltmeisterschaft in Pokljuka in gut einem Monat. Die Formkurve zeigt nach oben, auch bei den abschließenden Rennen heute des Weltcups von Antols. André Siems berichtet.
Mit strahlenden Gesichtern lag sich die deutsche Frauenstaffel im Ziel in den Armen. Platz 2 hinter Russland, vor allen Dingen beim Schießen, waren die Deutschen diesmal richtig klasse. Alle zusammen haben nur 6 Nachlader benötigt, keine andere Nation war in diesem Punkt besser. Im Massenstart der Männer war es eine klare Angelegenheit für den Gesamtweltcup-führenden Johannes Tinjes Bø aus Norwegen, der nur eine Scheibe stehen ließ und sich überlegen den 1. Platz holte, schon sein 4. Saisonsieg. Die Deutschen waren heute am Schießstand nicht konzentriert genug. Arndt Peiffer musste 2-mal in die Strafrunde und wurde 5. Benedikt Doll kam mit 3 Fehlern immerhin noch als 7. durch.
Platz 5 und Platz 7 sind die deutschen Bobfahrer momentan weit entfernt. Heute gab es beim 4er-Bobrennen am Königssee wieder einen deutschen Doppelerfolg. Für Francesco Friedrich war es sogar der 50. Weltcupsieg seiner Karriere. Ein historischer Meilenstein, weiß Florian Hecht.
Es ist ein Meilenstein, den noch kein Bobfahrer vor ihm erreicht hat. Der 50. Weltcupsieg von Francesco Friedrich. Friedrich und sein Team am Start wie gewohnt super explosiv und in der Eisrinne dann so gefühlvoll und sicher, dass kein anderer den historischen Erfolg gefährden konnte. Auch nicht Johannes Lochner und Christoph Hafer, die Dritter und Vierter wurden. Bei den Damen wurde es sogar ein Doppelsieg. Kim Kalicki mit Ann-Christine Strack holten ihren ersten Weltcupsieg im Gegensatz zu Stefanie Schneider, die zu viele Fehler machte und dadurch Zweite wurde.
Und mehr Sport hier im Deutschlandfunk gibt es dann ab 19.10 Uhr.
Vielen Dank, Raphael Späth. Vielen Dank Ihnen für Ihr Interesse. Mein Name ist Tobias Ullmeier. Schönen Abend noch.